je nachdem, wen das man fragt, was oder wie Mut ist, gibt es ganz eine andere Antwort. Habe ich ein paar Definitionen mitgebracht als Einstieg. Eine philosophische, eine psychologische, eine politische, eine humorvolle, eine sachliche. Starten wir doch mal. Also, 2400 Jahre zurück hat der griechische Philosoph Demokrit Folgendes gesagt. Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende. Und dann habe ich etwas gefunden von heute, etwas gesucht, was heute so zu Mut gesagt wird. Und ohne dass ich es gesucht habe, hat eigentlich jemand fast das Gleiche gesagt. Ein bisschen andere Worte, aber eigentlich Mut ist wie Veränderung, nur früher. Ich könnte vielleicht auch sagen, ohne Mut gibt es weniger Veränderung. Keine Ahnung. Dann der Komiker, der ehemalige Fernandel, hat gesagt, der Mut ist wie ein Regenschirm. Wenn man ihn am dringendsten braucht, fehlt er einem. Kennen Sie so Situationen? Er denkt, ich wage es gerade nicht. Oder im Nachhinein sagt man, warum habe ich nicht? Dann der Tim Keller, Theologe und Autor. Er sagt, Mut besteht darin, dich dem größten Albtraum deines Herzens zu stellen und trotzdem das Richtige zu tun. Also man könnte sagen, nicht zu kapitulieren vielleicht. Und dann war ich bei den letzten Nationalratswahlen. Ich habe schon, muss ich so sagen, schon im Oktober an diesem Thema für eine Predigt herumgestudiert. Und dann sind gerade die Wahlplakate gehangen. Dann dachte ich, das muss ich jetzt gerade föteln. Das kann ich sicher noch brauchen. Mut bewegt. Genau. Und dann noch ganz sachlich aus dem Duden. Mut ist die Fähigkeit, in einer gefährlichen, riskanten Situation seine Angst zu überwinden. Furchtlosigkeit angesichts einer Situation, in der man Angst haben könnte. Und jetzt kommt noch so etwas moralisch oder ethisch drin, steht im Duden. Mut ist grundsätzliche Bereitschaft, angesichts zu erwartender Nachteile etwas zu tun, was man für richtig hält. Finde ich eigentlich noch schön. Und damit haben wir schon einiges an Material, um über Mut ein bisschen nachzudenken. Wir fokussieren heute auf ein paar Beispiele, zuerst so spotweise von verschiedenen Leuten, Männern und Frauen, die mutig waren selber und die ermutigend waren, bis in die heutige Generation. Darum haben wir die Geschichten noch, darum hören wir noch von dem, wie sie es gemacht haben. Wir können sagen, Mut wirkt im übertragenen Sinn wie ein Energy Drink, einfach ohne Nebenwirkungen. Und solange man Mut nicht mit Übermut oder Dummheit verwechselt, das hat die eine oder die andere auch schon Erfahrung gemacht. Sie hat gemeint, sie seien mutig und im Nachhinein war es vielleicht nicht Mut gewesen. Wir können auch sagen, mit Mut kannst du es nicht besser, aber länger. Sogar der Paulus, der jetzt nicht ein Blatt im Wind war, wo sie nach Rom gegangen sind, lesen wir Folgendes von ihm. Apostelgeschichte 28, 15. Die Christen in Rom hatten schon von unserer Ankunft gehört und kamen uns entgegen. Also man muss sich vorstellen, die haben ihre Arbeit ruhen und sind da entgegengekommen. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und blickte mit neuem Mut in die Zukunft. Kennen wir vielleicht auch, wenn wir nicht nach Rom unterwegs sind, wenn wir irgendeinen Termin hatten, es ist cool, wenn man nicht alleine gehen muss. Und dann ist es aber noch wichtig, wer es begleiten würde. Ein paar Personen aus der Bibel rufen wir in Erinnerung. Sie sind ein Vorbild im Reden und Handeln, im Glauben und Vertrauen, gerade auch in der Praxis. Und ich fange mit zwei Namen nachher an, mit dem Mut, der durchaus gut tun kann. Und wenn nachher ab der Rahab jemand sagt, ah, mal, dann weiss ich noch, wie die mutig war, dann ganz frei, wenn man das einfach so gerade teilen will. Es braucht auch ein bisschen Mut. Der Mose, der ist ja über, soll ich sagen, 40 Jahre lang mindestens mutig gewesen. Immer wieder. Aber mir hat das schon noch krass gedacht. Der steht vor dem mächtigsten König der damaligen Welt, dem Pharao, und er sagt, hey, lass das Volk ziehen. Ich meine, das braucht schon Mut. Und er hat ja vorher einiges probiert, dass nicht er hätte müssen gehen. Also, hier bin ich, sende meinen Bruder. Es hat alles nicht genützt. Gott hat ihm es zutraut. Der Mose. Und dann, als ich an Josua denke, habe ich noch den Flyer gesehen. Das Besi-Lager an der Auffahrt hat nämlich genau das, was da von Josua gesagt wird, mutig und stark als Thema. Der Josua hat eine Botschaft bekommen vor Amtsantritt. Die einen haben das vielleicht sogar als Konfvers, als Firmspruch, wie auch immer. Josua 1, Vers 9, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern, weil, Klammern auf, Grund wird es einige geben, also das steht nicht hier, aber das könnte so sein, Klammern zu. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Was für eine Zusage. Also, und jetzt ganz frei, wie zeigt sich der Mut zum Beispiel bei der Rahab? Hat jemand einfach gerade Mut und sagt kurz und knackig, wie sie mutig war? Ich tue es dir kurz zusammenfassen oder wiederholen, dass man es auf der Aufnahme gehört. Fremde aufnehmen und jawohl. Sie nimmt die Kundschafter von diesen Fremden auf und sie weiss nicht, ob das gut oder schlecht rauskommt in diesem Moment. Das braucht schon Mut, oder? Der Gideon. Sein Herr, danke vielmals, ist immer kleiner geworden. Am Schluss noch 300 Nasen gegen mehrere Tausend. Braucht auch Mut oder Gottvertrauen oder beides zusammen. Die Esther. Jawohl. Jetzt könnte man sagen, ja, sie war eher ein Mann gewesen. Aber es hat eben gleich ein Gesetz gegolten. Danke, Ruth. Sie war nicht aufgefordert gewesen, in den Thronsaal zu kommen. Und es hat gegolten. Entweder ist das Zepter auf oder runter. Mutig sein, aber sie hat auch einen Auftrag gehabt und hat es nicht für sich gemacht. Genau. Ihr merkt das jetzt, wenn man so, wer wird Millionär, es geht immer ein bisschen schwieriger. Jeremia? Das war nicht immer so wieder dort. Kleine Hilfe, es ist nicht eine Sache, die ich da denke, sondern so ein bisschen das grosse Ganze. Danke, Hanna. Kurz und knackig. Genau. Also gut, er hat einen Scheißauftrag und hat trotzdem festgehalten an seinem Auftrag. Das muss man sich vorstellen, oder? 30 Jahre lang. Gut. Was habt ihr heute vor 30 Jahren gemacht? Also die, was es dann schon gegeben hat. Und seitdem in diesem Auftrag von Gott und es bekehrt sich keine Seele. Die Leute hören nicht. Unglaublich. Ich meine, der Jona, das war easy. Also easy. Man geht und dann ist der Auftrag fertig. Andere Propheten haben einen kleinen Auftrag, aber über 30 Jahre lang. Und er bleibt dran. Die drei Freunde Daniels. Genau. Wo Musik gespielt hätten, sie wie alle anderen auf die Knie müssen und das Standbild anbeten. Und die Antwort ist schon eindrücklich, oder? Gott könnte uns retten, aber noch wenn er es nicht tut, gehen wir gleich nicht auf die Knie. Das ist mutig. Genau. Eben, es klopft nicht alle Tage ein Engel an die Tür. Und sie hat gewusst, wenn das jetzt offenkundig wird, was mit ihr da geschieht, und sie dann noch sagt, was ihr Auftrag dabei ist und wie das ist gegangen, dann könnte sie durchaus gesteinigt werden. Und sie sagt nicht, nein, danke, nimmst die nächste Tür, sondern ich bin die Dienerin meines Herrn. Oder sie nimmt den Auftrag an. Mega mutig. Und man nimmt an, dass sie vielleicht 14, 15 war. Also ist eine junge Maria. Johannes der Täufer, der hat auch einiges gemacht, aber dort, wo er am Herodes Antipas sagt, du hast den gebrochen, du hast und so weiter, und du hast, er ist auch mutig, oder? Ist mir gerade Sinn gekommen im WEF, es gibt auch Leute, die mutig sind, um demonstrieren, aber da ist man so ein bisschen getrennt, darum kennt sich nicht so. Da hat man sich gekannt, der Johannes und der Herodes, und es hat ihn Gefangenschaft, also hat ihn Gefangenschaft eingebracht und er ist hingerichtet worden, weil er klar war, auch mutig. Wie weit würden wir gehen? Wie weit wären wir parat für einen Auftrag von Gott? Der Petrus vor dem Hohen Rat. Und der Petrus hat erlebt, was der Hohe Rat für eine Macht hat. Und der Hohe Rat sagt ihm und dem Johannes, schweigen, redet nicht über den Jesus und über das, was da geschehen ist. Und sie sagen als einfache Fischer dort vor dem Hohen Rat, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wow, und wie viele Leute tun das heute? Wie viele Geschwister leben genau das heute? Nicht mehr hier in der Schweiz, nicht in Mitteleuropa, aber in vielen anderen Ländern. Und zum Schluss noch zwei, jetzt bin ich schon zu weit. Genau. Der Paulus und der Hananias. Jetzt muss ich euch vorstellen, der Paulus dann noch als Saulus unterwegs und er ist eigentlich der Chef-Christenverfolger. Also er geht nach Damaskus und mit möglichst vielen, die dieser neuen Sekte da anhängen, quasi mindestens gefangen nehmen, wenn es halt Tote gibt. Also er hat den Brief, quasi die Lizenz, im wahrsten Sinne vom Wort License to Kill, hat er bei sich, könnte man sagen. Und dann hat er die Begegnung. Ich meine, es ist schon krass. Und ich weiß nicht, wie viele von uns eine solche Begegnung hatte mit dem Gott, wie es der Saulus hatte. Auf jeden Fall, es wirft ihn dort vom Ross und dann sieht er nichts. Und dann landet er in dem Haus von dem Hananias. Der hat sich sicher zwei, dreimal gefragt, ob er richtig gehört, dass er nicht aufnehmen soll, weil er gewusst, was der will, oder? Und dann die erste Zusage an Paulus ist nicht, hey, du wirst im Fall mega viele Gemeinden gründen. Hey, wir werden in 2000 Jahren von dir reden, von dem, wie es dir gut ist gegangen, was du cooles hast können erleben. Sondern die erste Zusage ist, ich will dir zeigen, wie viel du von jetzt an um meines Namens willen leiden musst. Das ist das Erste, was er hört. Und er sagt nicht dort, ah nein, der doch lieber nicht. Sondern er packt es an, auch wenn er nicht genau weiss, was das heisst. Finde ich mega mutig. Und der Hananias ist mindestens so mutig. Er hat ihm nicht nur Kost und Logis gegeben, sondern er ist noch der Überbringer von der Botschaft. Und wir wissen, in der Antike, der Überbringer einer schlechten Botschaft, der hat relativ ein teures Durchschnittsalter gehabt. Also, und dann schauen wir jetzt eben, da ist mir, habe ich schnell gedrückt, auf einen, wo wir vielleicht nicht so präsent haben, aber einer, der mega mutig war, der Barnabas. Was ist die Bedeutung von deinem Namen? Ich gehe davon aus, du weißt, was dein Name bedeutet. Die einen sind glücklicher, die anderen weniger. Aber meistens haben die Eltern, wenn sie einen Namen weitergeben, bewusst einen Namen gegeben, weil sie gesagt haben, das möchte ich damit weitergeben. Barnabas heisst Ermutiger, Ermahner oder Tröster. Und wir können sagen, er ist eigentlich der Meister der Mutmacher. Seine Geschichte ist nicht in einem Kapitel, aber er kommt immer wieder vor. Und er hat immer wieder bei entscheidenden Sachen sein Herz, nicht nur seine Hände drin, sein Herz, seine Füße, seine Bereitschaft zu dienen. Und das werden wir miteinander ein bisschen anschauen. Sein erster Auftritt, sein Erscheinen, ist in der Apostelgeschichte 4, also nach Pfingsten. Sie haben Gütergemeinschaft, heisst dort. Und dann lesen wir, einer der Spender, der dort etwas gegeben hat, war, er hat so geheissen, früher Josef aus Zypern. Er war Levit. Die Apostel nannten ihn auch Barnabas, das heisst der Tröster. Dieser Josef hatte seinen Acker verkauft und das Geld den Aposteln gegeben. Wenn es jetzt geheissen, er hatte einen seiner vielen Äcker verkauft, dann wäre es eine Randnotiz, oder? Aber er hat seinen Acker verkauft. Er hat seine Pension aufgelöst. Und gibt das dort, weil er sagt, das ist etwas, da hat Gott seine Finger drin. Er erkennt, dass es um Gottes Reich geht. Und er handelt grosszügig. Das ist mutig, mit dem Hab und Gut so umzugehen. Zweites Beispiel: 7 Stationen von ihm haben wir. Der Barnabas kennt keine Menschenfurcht. Jetzt haben wir das schon gehört von dem Saulus dort, von Damaskus. Und nachdem er beim Hananias aufgenommen war, geht er zurück nach Jerusalem. An den Ort, wo er ausgesendet wurde. Und jetzt kommt er dort zurück und jetzt versucht er, in die Gemeinde zu gehen, in die Synagoge. Zuerst nachher und nachher die, die quasi dem neuen Messias nachfolgen, die überzeugt sind. Und ich weiß nicht, wie es mir tun würde, wenn wir in einem Land leben würden, das heisst, das ist der Chefverfolger und jetzt klopft er da an die Tür. Wir wären noch relativ gut bedient, wir haben nur eine Tür. Er ist nicht mit offenen Armen empfangen worden. Es hat niemand auf ihn gewartet. Ich weiß nicht, wie es euch ist gegangen. Wer von euch ist nach Davos gezogen? Hand hoch. Also nicht hier geboren, sondern wer ist hinzugezogen? Boah. Wir sagen, da wo sie einen Wegzug sind. Das hat das ein paar, die sie zugezogen. Sehr schön. Ist uns auch so gegangen. Und ich kann euch sagen, es ist relativ lang gegangen bei uns. Vielleicht hat es auch noch mit dem Beruf zu tun gehabt, wie auch immer. Bis wir mit den ersten Leuten in Stutzis waren. Also gerade im Migros, die einen sind da immer «Hoi, Bärtli, Hoi, Hitsch» und so weiter. Und das ist immer da der Künzi von der Heilsarmee. Es ist relativ lang gegangen. Das heisst, und das ist zu Recht, die Leute wollten zuerst schauen, handelt er so, wie er redet, oder? Und vielleicht ist es das, der Christen dort auch so gegangen. Und dann heisst es Folgendes. Nachdem Saulus in Jerusalem angekommen war, versuchte er sich dort der Gemeinde anzuschließen. Aber alle hatten Angst vor ihm, weil sie ihn nicht glauben konnten, dass er wirklich Christ geworden war. Das finde ich auch noch happig. Sie wären eigentlich an der Quelle gewesen. Pfingsten ist vorbei gewesen. Eigentlich hätten sie es doch können wissen, dass der Heilige Geist Herzen verändern kann. Sie konnten nicht glauben. Das auch noch ein Weckruf, finde ich auch gemeint. Also es gibt eine Veränderung. Veränderung ist möglich. Er brachte ihn an. Entschuldigung. Endlich nahm sich Barnabas seiner an. Das ist mutig. Der Ruf war ihm wurscht. Es hätte ja sein, dass die einen hätten gesagt, also, da holt man solche Leute rein, mit ihm machen wir einfach mal später wieder ein bisschen ab. Oder? Aber der Barnabas ist mutig und er nimmt ihn rein. Er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete dort, wie Saulus auf der Reise nach Damaskus den Herrn gesehen, dass Jesus zu ihm geredet habe und Saulus dann in Damaskus furchtlos den Namen des Herrn verkündigt hatte. Finde ich mutig. Denken wir nicht, der oder die hat mal so gedacht, der oder die hat mal so wenig auf den Christen gehabt, jetzt soll sie mal zuerst, wenn es eine Veränderung gibt. Haben wir ein offenes Herz? Wie auch immer. Mit Leuten, die wir bis jetzt gedacht haben, genau. Dritter Punkt. Er geht nach Antiochia und dann heisst es, als er sah, was dort in Antiochia durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Also er kommt her, er sieht, was da Grosses geschieht. Und sagt nicht einfach jetzt, let's party, cool, schön und was morgen ist egal. Sondern ja, es ist mega cool, was jetzt hier geschieht und das werden wir feiern. Aber es wird auch dann, und ich denke, wie aktuell ist das? Es wird Momente geben, wo Leute kommen als Irrlehrer. Also sie kommen nicht als Irrlehrer. Sie kommen ganz gut harnet. Wir lesen in einem Brief sogar davon als Engel des Lichts, vielleicht. Der höchste Irrlehrer. Und er sagt, cool, aber bleibe treu. Und dann liest man später, Ignatius von Antiochia, einer der Chilavätter, sagt nachher, in einem von seinen Briefen nimmt das auf, vor den Irrlehren muss man sich hüten wie vor bösen Hunden. Christus ist der wahre Arzt, sagt er vielleicht 50 Jahre später. Also sie haben sich das zu Herzen genommen, weil der Barnabas sich dort ermutigt hat. Vierter Punkt. Schließlich reist er nach Tarsus, um Saulus zu suchen. Der Saulus kommt ja von Tarsus, der ist offenbar dort noch wieder heimgegangen. Vielleicht hat er noch familiäre Verpflichtungen gehabt, das lesen wir da nicht. Und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und unterrichteten viele Menschen im Glauben. Hier in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. Finde ich auch noch spannend. Also, der Barnabas checkt, was der Saulus schon auf dem Kasten hat. Der kennt ja die ganze Schrift. Also, der Tanach, das Alte Testament, unsere Bibel. Der Saulus, der Paulus, kennt jedes Jota. Und der Barnabas sagt, hey, auf diese Lehre will ich doch nicht verzichten. Er holt ihn mit ins Boot und denkt nicht, ja, aber vielleicht hat er eine andere Kultur und es könnte noch schwierig sein und so weiter, sondern sagt, hey, der kann etwas und er nimmt ihn mit. Und sie erleben dort, Entschuldigung, eine gesegnete Zeit. Er ist demütig, bescheiden. Uns hat mal jemand gesagt, der älteste Davoser, hat es glaube ich auch schon gesagt, ist der Neid. Der Barnabas war nicht neidisch. Er hat nicht gesagt, ich bin der Dorfkönig oder ich will sein, sondern wenn jemand kann der Sache dienen kann, dann müssen wir doch das nehmen. Und dann sagt er, der Barnabas, denn so hat uns der Herr geboten, Und jetzt zitiert er aus dem Prophet Jesaja: Ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, damit du das Heil seist bis an die Enden der Erde. Wenn nicht der Paulus näher wäre gegangen, wenn nicht der Barnabas hier wäre gehorsam gewesen, kann es sein, dass es nicht nur keine Akkit gibt, sondern dass es hier oben gar keine Christianos gibt. Er hat gesagt, sie wurden zum ersten Mal Christen genannt. Das heisst, weil es dort Leute gab, die das Evangelium auch nicht Juden gebracht haben, sind wir heute hier. Jetzt könnte man vielleicht sagen, Halleluja. Genau, Amen. Mega cool. Es hat irgendwann jemand gehabt. Ich weiss gar nicht, das hätte ich jetzt noch nachschauen, wenn es Davos die erste Kirche gab, wenn es Davos die ersten wahrscheinlich irische Wandermönche waren. Ich weiss es gar nicht. Ist jemand geschichtlich gerade so, dass er kann sagen, wenn es erstmal jemand als Christ da ist, gut, Aufgabe für daheim, nach dem Tatort heute Abend noch. Genau. Nein, das war jemand mutig, dann ist er nach Davos. Warum? Weil er dann zu den Nichtjuden ist gegangen. Und wenn wir denken, hey, wir sind so ein kleines Rädchen im System. Ja, das mag stimmen, aber jedes Rädchen im System, wenn es Gottes System ist, das bewegt wieder etwas. Das, was wir heute tun, das, was wir, so wie wir uns entscheiden, das hat Auswirkungen. Hoffentlich positive, weil wir uns auch so entscheiden. Am göttlichen Auftrag treu sein. Dann sechstens. Jetzt kommen sie nach Lystra und sie dürfen erleben, dass ein Gelähmter geheilt wird. Oh, wäre es nicht so schön, bei all denen, die noch so zweifeln, hier zu Davos. Wenn vor ihren Augen wir mit jemandem beten könnten und eine Gelähmte, die wirklich gelähmt ist, wo man weiss, er ist gelähmt oder sie, und sie würde einfach aufstehen. Das wäre doch cool, oder? Und das geschieht. Und was passiert? Sie wollten sie verehren wie Götter. Vielleicht genau das, vielleicht ist darum Jesus so zurückhaltend gewesen, vielleicht heisst es wieder, es soll nicht um Zeichen und Wunder gehen, nicht nur darum, beziehungsweise nur dann, wenn es ein Steilpass ist, wo man nachher auswerten kann. Also, sind wir ganz gespannt, wie Gott jetzt da, wo es noch wirkt. Hören wir nicht auf zu beten für alles, was im Argen liegt. Ja, nicht. Aber sie sagen er ganz bescheiden, auch wir sind nur Menschen von gleicher Art wie ihr. Also auch da haben sie nicht gesagt, hey, cool, he? Mit dem. Wir haben jetzt die Kraft, he? Von dem Heiligen Geist. Und zum Schluss noch, die einen habe ich gesagt, die Bibel dabei, die anderen dürfen schon die Augen zu, weil es gerade ein längerer Abschnitt ist und es ist ein heavy Abschnitt. Und wisst ihr was, ich finde es so genial, dass in der Bibel auch Konflikte erwähnt werden und nicht nur die Schönen. Wer hatte ein Schulalbum daheim, früher, wo man noch so herumgegeben hat und man hat einen guten Wunsch drin geschrieben, oder gibt es das noch? He? Ja, so die Generation, Babyboomer, Generation X, und dann wird es schon dünner, he? Ist es digital geworden. Es gibt so Sachen, wo ich lieb sie, da steht einfach nur Gutes drin. Und das ist okay. Aber die Bibel ist nicht einfach ein Märchenbuch, wo nur das Gute drin steht. Sondern das ist mega tough, was da geschieht. Und je nachdem, wie das da wäre gegangen, wäre so ganz anders rausgekommen. Also, nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, und das ohne Klammern, der Paulus hat gemerkt, hey, ja, und jetzt bin ich da drinnen und so, jetzt ist nicht mehr der Barnabas, der zieht, sondern jetzt zieht der Paulus. Und das ist gut, weil es geht dann noch weiter. Lass uns noch einmal alle die Orten besuchen, in denen wir die Botschaft Gottes verkündet haben. Wir wollen sehen, wie es den Brüdern und Schwestern geht. Und jetzt kommt's. Barnabas wollte Johannes Markus mitnehmen. Aber Paulus lehnte es ab, noch einmal mit ihm, also mit dem Johannes Markus, zusammenzuarbeiten, denn er hatte sie auf der vorhergehenden Reise in Pamphylien im Stich gelassen und die Zusammenarbeit abgebrochen. Also die waren schon mal unterwegs, zu dritt, und dann hat Johannes dort plötzlich kalte Füße bekommen, Johannes Markus, ist zurück nach Jerusalem. Und Paulus sagt, nein, mit so einer Angsthase, ich nicht. Also, frei übersetzt. He? Es kam zu einer, das steht wieder, heftigen Auseinandersetzung. Ich bin manchmal so harmoniesüchtig und ich bin froh für jede Auseinandersetzung, die wir nicht fighten müssen, weil ich finde, als Christen findet man doch einen Weg. Manchmal ist der Weg besser, wenn man gefeitet hat, habe ich auch schon lernen dürfen. Sie gerieten hart aneinander. Das kann es geben, kennen wir doch. Sind wir nicht entmutigt, wenn es manchmal klebt und tätscht, lassen wir es einfach nicht das letzte Wort haben. Es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung und Paulus und Barnabas trennten sich. Und das ist jetzt eine Weichenstellung. In was für einem Mind, in was für einer Gesinnung trennen sie sich? Wenn wir in der Kirchengeschichte schauen und denken, wie viele Kirchenspaltungen es gegeben hat, dann ist es eigentlich sehr schön, haben wir heute einen Gottesdienst, wo wir aus verschiedenen Kirchen zusammen unseren Gott feiern, oder? Dass es nicht zu etwas kommt, das definitiv ist, sondern dass wir sagen, wir haben andere Schwerpunkte, wir haben andere was auch immer, aber wir haben eine grosse Schnittmenge. Es soll immer wieder um Jesus gehen. Barnabas fuhr mit Johannes Markus nach Zypern, Paulus aber wählte sich Silas als Begleiter. Das heisst, der Barnabas gibt dem Johannes Markus nochmal eine Chance. Er sagt, also gut, kommen wir zusammen. Nimmt ihn quasi an die Hand. Vielleicht haben wir das auch schon erleben dürfen. Dass jemand sagt, jetzt, der geistlich weiter war, der reifer war, der uns auf eine gute Art ermutigt hat, gesagt, komm, ist gut, wenn du hast Pause gemacht, jetzt gehen wir nochmal. Und vielleicht sind wir manchmal wieder Paulus und sagen, also wenn ihr nicht wollt, dann gehe ich halt. Dass wir beides haben. Es ist nicht das eine besser und das andere schlechter hier. Das finde ich so spannend. Gestärkt durch das Gebet der Gemeinde, aha, es ist nicht einfach irgendwie individuell, egoistisch, unter keinem Dach, sondern die Gemeinde steht dahinter. Gestärkt durch das Gebet der Gemeinde traten die beiden ihre Reise an. Sie zogen zunächst durch Syrien sowie durch Zilizien, Entschuldigung, und ermutigten dort die Gemeinden im Glauben. Vorher sind wir geheißen die Gemeinde. Jetzt heißen sie sich dann, das ist Freunde, heute sagen wir dann Multiplikation, oder? Also ein Streit führt zu etwas Gutem. Das ist auch noch ermutigend. Schließlich gibt es eine Versöhnung. Mit der Gebetsunterstützung der Gemeinde erreichen sie mit ihrer Aufteilung in diesen zwei Gruppen mehr Leute als vorher. Und dass die Bibel das nicht verschwiegt, das finde ich mega schön, oder? Mega krass. Der Paulus schreibt später, wenn du kommst, bringe Johannes Markus mit, denn er könnte mir hier viel helfen. Nicht der Barnabas schreibt es, der Paulus schreibt es. Das heisst, es hat später auch mit dem Paulus eine Versöhnung gegeben. Ist doch mega cool. Und wisst ihr was? Weil die alle sind treu geblieben, weil sie haben gesagt, okay, wir haben da Differenzen, aber dort, wo es um die Sache geht und um Gottes Reich, wir wollen nicht, dass die Differenzen das letzte Wort haben. Und auch, dass Johannes Markus nicht gesagt hat, Paulus, mit dem wollte ich nicht mehr zu tun haben. Wer nicht wollte, hätte er auch können. Er ist dann auch wieder gegangen und dank ihm haben wir heute das älteste Evangelium. Das knackigste, das kürzeste, vielleicht das actionreichste, das Markus-Evangelium. Also der Johannes Markus, der ehemalige Angsthass, der ehemalige und so weiter, der schon an die Hand genommen wurde, schreibt nachher ein Evangelium, das jetzt im Kanon ist gelandet. Also, zurück ins 2024. Wir müssen heute, Gott sei Dank, kein versklavtes Volk in die Freiheit führen, das 400 Jahre gewartet hat und vielleicht den Gott gar nicht mehr kennt und gar nicht damit rechnet, dass der noch ein Wunder tut wie der Mose. Wir müssen heute nicht unser Leben riskieren, wie die Freunde von Daniel. Denken wir einfach daran, es gibt Geschwister, die das heute müssen und was tun. Und wir stehen, Gott sei Dank, heute nicht vor Gericht und werden ausgepeitscht. Der Paulus, wo er einmal sagt, was ihm alles passiert, er ist unter anderem gesteinigt worden, er ist ausgepeitscht worden, so viel Schläge. Also, du wirst um meines Namens viel leiden müssen, das hat sich bewahrheitet. Neben vielen Sagen, die er können ernten. Wir müssen das nicht, wir stehen vor keinem Gericht. Aber es stimmt. Und wir haben Herausforderungen. Und auch wir fragen uns manchmal, aber jetzt folge ich doch dem Gott, jetzt bin ich doch Christ. Das habe ich noch vergessen. Christianos. Was ist ein Christ? Also nehmen wir an, 20 Minuten oder der Blick oder irgendjemand kommt und fragt, was ist ein Christ? Und hat das Mikrofon unter der Nase. Was sagst du? Was ist ein Christ? Jetzt könnten wir ganz vieles aufzählen. Die einen müssen gerade ein bisschen überlegen, das ist auch gut. Eigentlich heisst es vom Griechischen her, Menschen, die dem Christus folgen. Ganz einfach. Also ein Christ sind wir dort, wo wir Jesus nachfolgen. Das ist ganz einfach. Und da geht es eben auch nicht um Denomination und um weiss ich was alles. Gut, bin ich nochmal zurück. Also wir haben Herausforderungen und denken vielleicht manchmal, sollte es denn nicht als Christ so gehen? Wenn der Gott, der doch so viel Wunder hat, da, doch noch der Gleiche ist, dann könnte er doch jetzt so eingreifen. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Vielleicht hast du heute Nachmittag erlebt und mit jemandem gebetet und dort ist irgendein Knüppel gelöst worden. Halleluja! Vielleicht hat heute Nachmittag jemand mit dir gebetet und ein Knüppel hat sich noch nicht gelöst. Bleiben wir dran. Aber es gehört dazu, wenn wir die Leute sehen, die man jetzt da so ein bisschen aufzählt und darüber schaut, dass es nicht immer geht wie durch Anke. Wir haben hier keine bleibenden Städte. Das Einzige, was wir uns immer wieder freuen können, Philipper 4,4. Mögen wir noch? Was heisst dort? Freut euch. Und wo? Alle Zeit, ihr seid super. In dem Herrn. Oder? Also zu wissen, dass das, was so schwierig ist, manchmal, es hat nicht das letzte Wort. Es hat nicht das letzte Wort. Und es hat nicht das letzte Wort. Nehmen wir es mit. Der ehemalige Landesleiter von der Helsermee, der hatte ein kommunistisches Elternhaus. Der hat nichts mit dem Glauben am Hut gehabt. Und seine Eltern wollten nicht, dass er überhaupt Christ wird. Und schon gar nicht in die Helsermee geht. Das war in Romandie. Und dann hat er einen Kollegen, den er getroffen hat. Der hat ihn eingeladen und eingeladen und eingeladen. Und er hat immer gesagt, nein, mach das selber. Du fühlst, das bringt etwas. Und der Kollege hat offenbar mit Gott gerungen und hat Strichli gemacht. Und nach 49 Strichli hat er gesagt, so Gott, noch eine Frage. Und beim 50. Mal hat er gesagt, ich komme mit. Er hat sich bekehrt und war schlussendlich Landesleiter in der Helsermee Schweiz. Also, es wäre schade gewesen, wenn er bei 47 hätte aufgehört. Oder? Also nicht das Rezept, aber einfach, bleiben wir dran. Bleiben wir dran. Es ist schwierig in unserer Generation, weil wir so ungeduldig sind. TikTok, Snapchat, 3 Sekunden, 2 Sekunden Schnitt. Schaut wieder mal einen alten Bibelfilm an. Da hat das Gefühl, der sitzt im Theater. Ein Schnitt von einer halben Minute. Es hört nicht auf. Oder? Ich glaube, eine von unseren Herausforderungen ist, dass wir wieder zulassen wollen, dass wir geduldig werden dürfen. Dass wir seine Sicht haben. Und dass wir darum bitten, wenn wir diese Sicht nicht mehr haben. Wie soll ich sagen, wir sind dort Christen, wo wir dann heutiger und heutiger sind. Gott wird uns nie fragen, warum bist du nicht der Paulus gewesen, warum hast du nicht wie Rahab gehandelt, sondern Hitsch und Bethli. Oder? Das, was er uns hineingelegt hat. Ich wünsche uns, dass wir zum Mutmacher werden dürfen. Und eine Begebenheit noch, eine wahre Geschichte, die dürft ihr mal die Augen zutun. Und es geht um eine Lehrerin und um ihre Schüler. Oh, ich wünschte mir, dass Settings heute noch möglich ist. Eines Tages bat eine Lehrerin ihre Schüler, die Namen aller anderen Schüler in der Klasse auf ein Blatt Papier zu schreiben und ein wenig Platz neben den Namen zu lassen. Dann sagte sie zu den Schülern, sie sollten überlegen, was das Netteste ist, das Beste, das sie über jeden ihrer Klassenkameraden sagen können, und das sollten sie neben die Namen schreiben. Es dauerte die ganze Schulstunde, bis jeder fertig war. Bevor sie den Klassenraum verließen, gaben sie die Blätter der Lehrerin ab. Am Wochenende schrieb die Lehrerin jeden Schülernamen auf ein Blatt Papier und daneben die Liste der netten Bemerkungen, die ihre Mitschüler über die Einzelnen aufgeschrieben hatten. Am Montag gab sie allen Schülern ihre jeweilige Liste. Schon nach kurzer Zeit lächelten alle. Wirklich? Hörte man flüstern. Ich wusste gar nicht, dass ich irgendjemandem etwas bedeute. Oder ich wusste nicht, dass mich andere mögen, waren die Kommentare. Niemand erwähnte danach die Listen wieder. Die Lehrerin wusste nicht, ob die Schüler sie untereinander oder mit ihren Eltern diskutiert hatten, aber das machte nichts aus. Die Übung hatte ihren Zweck erfüllt. Die Schüler waren glücklich mit sich und mit den anderen. Einige Jahre später fiel einer der Schüler in Vietnam. Und die Lehrerin ging zum Begräbnis dieses Schülers. Sie hatte noch nie einen Soldaten in einem Sarg gesehen. Er sah so stolz aus, so erwachsen. Die Kirche war überfüllt mit vielen Freunden. Einer nach dem anderen, der den jungen Mann gekannt hatte, ging am Sarg vorbei und erteilte ihm die letzte Ehre. Die Lehrerin ging als Letzte und blieb einen Moment stehen. Als sie dort stand, sagte einer der Soldaten, die den Sarg trugen, zu ihr: Waren Sie Marks Mathematiklehrerin? Sie nickte, ja. Dann sagte er, Mark hat sehr oft von Ihnen gesprochen. Nach dem Begräbnis waren die meisten von Marks frühen Schulfreunden versammelt. Marks Eltern waren auch da und sie warteten offenbar sehnsüchtig darauf, mit der Lehrerin zu sprechen. Wir wollen Ihnen etwas zeigen, sagte der Vater und zog eine Geldbörse aus seiner Tasche. Das wurde gefunden, als Mark gefallen war. Wir dachten, Sie würden es erkennen. Aus der Geldbörse zog er ein sehr stark abgenutztes Blatt, offensichtlich zusammengeklebt, viele Male gefaltet und auseinandergefaltet. Die Lehrerin wusste, ohne hinzusehen, dass dies eines der Blätter war, auf denen die netten Dinge standen, die seine Klassenkameraden über Mark geschrieben hatten. «Wir möchten Ihnen so sehr dafür danken, dass Sie das gemacht haben», sagte Marks Mutter. Wie Sie sehen können, hat Mark das sehr geschätzt. Die früheren Schüler, die da waren, versammelten sich um die Lehrerin. Charlie lächelte ein bisschen und sagte, «Ich habe meine Liste auch noch. Sie ist in der obersten Schublade meines Schreibtischs.» Chucks Frau sagte, «Chuck bat mich, die Liste in unser Hochzeitsalbum zu kleben.» «Ich habe meine auch noch», sagte Marilyn. «Sie ist in meinem Tagebuch.» Dann griff Vicky, eine andere Mitschülerin, in ihren Taschenkalender und zeigte ihre abgegriffene und ausgefranste Liste. «Ich trage sie immer bei mir.» Ich glaube, wir alle haben die Listen aufbewahrt. Die Lehrerin war so gerührt, dass sie sich setzen musste und weinte. Sie weinte um Mark und für alle seine Freunde, die ihn nie mehr sehen würden. Unterschätze man nicht die Kultur der Ermutigung. Ich bin überzeugt, dass wir alle Entmutigung kennen. Und ich bin überzeugt, dass mindestens verbal man uns sagt, du taugst zu nichts, du kannst es nicht, wenn du grösser wärst, wenn du ein grösseres Sixpack hättest, wenn was auch immer ist gesagt wurde, du kannst es nicht. Das kennen wir, oder? Wohl dem, der das andere kennt. Und wir haben Gott, wenn es bis jetzt auch noch kein Mensch, also bis jetzt zugesagt, wo sagt, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte, steht übrigens in Jeremia. Das war die Ermutigung, die der Jeremia braucht, weil sich nichts geändert hat. Heute soll es deine Erfahrung sein, deine Ermutigung, wenn es gerade schwierig ist. Sagen wir es einander, wenn es etwas gibt, was gut ist. Mir ist schon passiert, dass ich gedacht habe, so mega cool, was ich jetzt für eine Begegnung hatte und ich habe es nicht gesagt. Und nach zwei Wochen gehst du nicht mehr zu und sagst, hey, das ist im Fall, das ist noch cool gewesen. Dann, oder? Nützen wir den Moment. Und stellen uns jetzt vor, was Gott wird sehen, wenn in der Landschaft Davos in den nächsten zwei Wochen, ich sage jetzt ein paar von uns, zu Ermutigerinnen und Ermutiger werden. Und irgendetwas, was sie erleben, Positives, teilen miteinander und einander zusprechen. Hey, das hat mir jetzt geholfen oder wie auch immer. Ich glaube, es gibt eine Veränderung. Mindestens so eine grosse in dieser Welt wie am WEF. Gar nichts gegen das WEF. Schließen wir mit diesem Vers, lesen wir den miteinander, nehmen wir den mit, wenn wir alles andere vergessen haben. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstüberwindung. Amen.